Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Politikwissenschaftlerin Jana Pouliérine, die das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations leitet. Das ist eine Denkfabrik, die sich mit außenpolitischen Fragen befasst. Guten Tag, Frau Pouliérine.
Schönen guten Tag.
Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich freue mich, dass Sie uns alle zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir leben weiterhin in der Pandemie. Sie, Frau Pouliérine, leben in Berlin, sind im Homeoffice, wie wir wissen, seit März. Fehlt Ihnen eigentlich das Büro?
Total. Also meine Kollegen fehlen mir, so dass einfach der Austausch, der tägliche und auch ja überhaupt das Diskutieren über Sachen. Wir machen das alles online, aber es ist einfach nicht dasselbe.
Ist nicht dasselbe, weil man dann irgendwie ausschaltet und dann sich sehr allein fühlt nach dem Ausschalten sozusagen?
Und manchmal ist es auch nicht dasselbe, weil man so Nuancen einfach nicht mitkriegt. Also man kann zwar zusammen Scherze machen und lachen, aber es ist irgendwie, man kriegt so die Stimmung nicht mit, die im Raum ist. Man kriegt nicht mit, wenn ein Kollege vielleicht bedrückt ist oder man kann persönliche Gespräche gar nicht mehr so führen. Man führt halt kurze, sachorientierte Gespräche, aber so das Menschliche fehlt einem dabei.
Verstehe. Also wir müssen wahrscheinlich trotzdem noch ein ganzes Weilchen damit leben. Es gibt neue Regelungen in Sachen Corona. Homeoffice wird zur Pflicht überall da, wo es möglich ist. Und die Schulen bleiben zu. Was das bedeutet, gerade auch für eine berufstätige Mutter, die Sie ja sind, Frau Pouliérine, gell?
Ja.
Darüber sprechen wir gleich. Es ist wirklich eine vertrackte Situation. Und jetzt wissen wir, bis Mitte Februar wird der Lockdown verlängert. Unter anderem bleiben auch die Schulen geschlossen. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, es ist sehr lange um diesen Beschluss gestern Abend gerungen worden, aber es muss sein und sie hat es so begründet.
Aber es gibt ernstzunehmende Hinweise, dass die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus sich auch stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, als das bei dem bisherigen Virus der Fall ist. Und diese Hinweise müssen wir ernst nehmen und deshalb verweisen wir noch einmal auf den Beschluss vom 13. Dezember 2020. Wir müssen ihn bis zum 14. Februar 2020 verlängern und wir müssen auf eine restriktive Umsetzung dieses Beschlusses dringen. Darauf haben wir uns auch geeinigt nach langer Diskussion. Danach bleiben die Schulen grundsätzlich geschlossen bzw. die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt.
Also das bringt, Frau Pouliérine, viele Kinder und natürlich auch die Eltern in Schwierigkeiten. Es drehen, glaube ich, viele Familien derzeit am Rad. Sie haben zwei Jungs, der eine in der 2. Klasse Grundschule, der andere in der 6. Klasse Gymnasium. Wie geht's denn Ihren beiden Jungs?
Also ehrlich gesagt geht's denen nicht so besonders gut. Und ich meine, diese ganze Schulgeschichte ist eine sehr persönliche Sache und kommt wirklich darauf an, wie man betroffen ist. In unserem Fall, mein Mann ist Arzt im Krankenhaus, das heißt, er kann kein Homeoffice machen. Ich mache Homeoffice, aber wir arbeiten beide Vollzeit in sehr anspruchsvollen Berufen. Wir haben eben unsere Kinder, wir sind aber auch keine Risikopatienten. Also das ist unsere Situation. Und bei mir ist es einfach so, ich bin durch dieses Homeschooling wirklich extrem gefordert und ich bekomme das auch mit bei vielen meiner Kolleginnen, tatsächlich mehr als bei den Kollegen, nicht so sehr inhaltlich. Da komme ich tatsächlich noch mit, wenn ich die Zeit denn habe. Aber ich habe die Zeit einfach ganz oft nicht, mich mit meinem Kind hinzusetzen. Es wäre aber notwendig und auch, ich bin pädagogisch völlig überfordert. Also bei uns gab es so viele Nervenzusammenbrüche, in diesen Lockdown-Phasen im ersten und jetzt aber auch im zweiten. Mein Kind hat wirklich zu Neujahr gesagt, mein Neujahrswunsch ist, dass ich wieder in die Schule gehen kann. Ich will nicht mehr zu Hause lernen. Das ist so furchtbar und es liegt einfach daran, dass die Konzepte, glaube ich, wirklich nicht greifen oder immer so die Rede ist, Deutschland muss digitaler werden und wir machen jetzt digitalen Unterricht und die Realität sieht eben total anders aus. Die Realität ist, die Online-Plattformen versagen am ersten Tag, Arbeitsblätter werden hin und her geschickt, die müssen wir ausdrucken, ausfüllen und zurückschicken. Also die könnten wir auch mit der Brieftaube zurückschicken. Lehrer werden komplett allein gelassen, müssen sich das selber beibringen. Technische Ausstattung ist miserabel. In der Grundschule meines Sohnes gab es ganz lange kein WLAN. Lehrer bemühen sich, andere Lehrer bemühen sich auch gar nicht. Und ja, Kinder, Lehrer und Eltern werden damit alleine gelassen. Und es hat sich einfach nicht verbessert. Und ich würde mir einfach Konzepte wünschen, einen guten Digitalunterricht oder Konzepte für einen Hybridunterricht. Aber ich habe das Gefühl, die Grundlagen dafür sind überhaupt nicht vorhanden. Technisch nicht, was die Ausbildung der Lehrer betrifft, nicht. Und man konnte das so schnell gar nicht aufholen. Aber es ist wirklich ein Desaster.
Und das ist vor allem für die kleineren Kinder, oder? Ist es das größere Desaster noch als für die etwas größeren?
Für den Kleinen, dem fehlen vor allen Dingen auch seine sozialen Kontakte sehr stark, weil der das nicht auffangen kann über Videokonferenzen. Also so Achtjährige schalten sich nicht so zusammen, wie vielleicht jetzt schon mein Großer das als Elfjähriger machen kann. Dem fehlen die Freunde und ja, dem fehlt auch das Lernen mit seiner Lehrerin. Der braucht auch noch menschlichen Kontakt. Die Lehrerin, die muss er fragen können und das klappt alles so nicht, wenn denn mal eine Videokonferenz organisiert wird. Also
Ja, in der Tat kann man sich fragen. Ich meine, das Problem ist jetzt nicht gestern aufgetreten, sondern es existiert eben seit Anfang des vergangenen Jahres oder Frühjahr des vergangenen Jahres. Das zweite Problem, was uns seit vielen Monaten beschäftigt, ist der föderale Flickenteppich in dieser Hinsicht. In Niedersachsen zum Beispiel hatten die Grundschulen ja gerade am Montag wieder aufgemacht. Jetzt müssen sie wieder zumachen. Und da ist Stefan Weil zu befragt worden, Ministerpräsident von Niedersachsen in der ARD, hat das hier gesagt.
Wir hatten gerade, das ist ja bekannt zu diesem Thema, eine durchaus kontroverse Diskussion und standen vor der Frage, ob wir im Streit auseinandergehen, was eine massive Verunsicherung von unzähligen Lehrern, Eltern, Betreuerinnen zur Folge gehabt hätte, oder ob wir uns auf einen anderen Kurs verständigen, der jedenfalls bezogen auf Niedersachsen heißt, wir müssen an dieser Stelle noch einmal restriktiver werden. Und ich glaube, in dieser Abwägung ist es richtig zu sagen, ja, da müssen wir eben noch einmal den eigenen Kurs an dieser Stelle überprüfen.
Also er sagt sozusagen, im Sinne des Konsenses überprüfe ich jetzt meinen Kurs und sage, okay, wir machen die Schulen wieder zu. Aber was ist das sozusagen für ein Gefühl für ganz Deutschland, wenn die einen es so machen und die anderen anders?
Ich glaube, es trägt halt zu diesem Eindruck bei, dass die Maßnahmen oft planlos sind und dass so die größere Strategie fehlt. Ich glaube, es gibt ein weit verbreitetes Ohnmachtsgefühl mittlerweile und anders als beim ersten Lockdown gibt es eben auch nicht quasi den stetigen Fortschritt und so die Aussicht auf Besserung. Das, glaube ich, sollten die Impfungen mal bieten, aber jetzt durch die Mutation ist das ja alles wieder so ein bisschen in Frage gestellt und ich habe persönlich eben Sorge, dass quasi dieser Flickenteppich jetzt im Wahlkampfjahr, also im Superwahlkampfjahr einfach noch mal viel stärker wird, weil eben natürlich Ministerpräsidenten aller politischen Couleur gegenseitig auch in einem politischen Wettbewerb stehen, Wiederwahl ansteht und man hat das ja jetzt schon gesehen, also gestern gab es den Beschluss zur Schulschließung, keine Stunde später kündigt Winfried Kretschmer in Baden-Württemberg an, die Grundschulen ab 1. Februar schrittweise wieder zu öffnen und ich glaube, ja, das trägt eben dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger denken, da gibt es wirklich keine Strategie.
Also gut wäre es, wenn sich alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten einfach mal an das halten würden, was jetzt beschlossen wurde, oder? Und da einfach mal zumindest dahinter ein Punkt gemacht würde.
Also ich persönlich finde das ja. Ich höre immer wieder auch aus Ländern, dass man natürlich regionale Unterschiede berücksichtigen muss. Und das mag ja auch in vielen Fällen so sein. Bei Schulen kommt natürlich auch noch das Problem der Chancengleichheit dazu. Also wenn in einigen Bundesländern der Präsenzunterricht so weitergeht, würde ich als Mutter denken, dass die Kinder da auf jeden Fall mehr lernen als mein Kind oder meine beiden Kinder gerade zu Hause. Und deswegen finde ich, ist das bei Schulen wirklich wichtig, dass es da ein einheitliches Vorgehen gibt.
Gestern bis tief in die Nacht hinein haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidentin sich darüber auseinandergesetzt, wie das weitergehen kann in der Pandemie. Der Lockdown wird also nun bis Mitte Februar verlängert und verschärft wird er auch. Es wird eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken geben. Die Arbeitgeber müssen Homeoffice möglich machen, überall da, wo es möglich ist. Die Schulen bleiben zu bis Mitte Februar. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Mein Gast ist die Politikwissenschaftlerin Jana Pugliarin, die das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations leitet. Das ist also ein Think Tank, eine Denkfabrik. Und wir hören jetzt mal Dietmar Bartsch, den Fraktionschef der Linken, der die Bundesregierung in Deutschlandfunkkultur hier bei uns sehr kritisiert hat.
Weil es fehlt eben eine mittelfristige Strategie. Es ist von der Langfriststrategie ganz zu sprechen. Und es werden sich viel zu wenig Gedanken gemacht, auch über eine Öffnungsstrategie, denn wir tun doch das alles, um auch wieder zur Normalität zurückzukommen. Alles andere wäre meines Erachtens problematisch. Und ich kritisiere, dass leider Professionalität, auch Koordination und Nachvollziehbarkeit fehlt.
Das sind ja gute Worte, Frau Polierin. Sie haben ja eben auch schon Kritik geübt, aber dann müsste man vielleicht eine Idee haben, wie es denn besser sein könnte. Also wie könnte eine Strategie formuliert werden, die tatsächlich zukunftsweisend wäre?
Also ich habe vorhin auch Kritik geübt, aber das ist natürlich für Herrn Bartsch und mich leicht, von der Seitenlinie zu kommentieren. Ich glaube grundsätzlich, klar müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, es ist die erste Pandemie, es gibt immer wieder neue Situationen, neue Lagen, auf die muss man sich einstellen. Ich glaube, mit der Mutation hatte jetzt so auch keiner gerechnet. Und man muss Fehler korrigieren, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Ich bin trotzdem bei Herrn Bartsch persönlich, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir jetzt, wenn ja Erfolge jetzt sich doch langsam einstellen und die Infektionszahlen sinken, wie man eine Perspektive für mögliche Lockerungen entwickeln kann, insbesondere eben für die Öffnung von Schulen oder für Hybridunterricht. Also muss ja nicht direkt die komplette Öffnung sein, aber dass man schrittweise den Leuten eine Perspektive anbietet, weil ich glaube, dass man sonst auch die Bevölkerung verliert, weil eben sich mittlerweile dieses Ohnmachtsgefühl so breit gemacht hat und dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein und dass es keine Besserung gibt, keine Aussicht auf den Sommer, auf den Frühling, auf bessere Zeiten.
Wir haben mit Heinz Bude gesprochen im Deutschlandfunk, unserem Schwesternprogramm in Köln. Der Soziologe, der sagt tatsächlich auch, es geht uns gar nicht gut.
Wir haben ein sich verbreitendes Ohnmachtsgefühl in der Bevölkerung. Es gibt so ein Vergeblichkeitsphantasma. Man hat sich auch eingerichtet darin. Und interessanterweise auf einem Boden einer, ich glaube, das kann jeder von Ihnen nachvollziehen, einer aggressiven Gereiztheit. Und das ist auch nicht unverständlich, diese Logik eines Stotter-Lockdowns, die wir im Augenblick haben, wo es keine Weitsicht gibt, wann nun ein Ende abzusehen ist, das ist schwer erträglich.
Ist es denn tatsächlich so schlimm und sind wir tatsächlich in einer latenten Aggressivität oder einer latente aggressive Gereiztheit? Nehmen Sie die wahr an sich und in Ihrem Umfeld?
Also an mir selber nehme ich die tatsächlich zunehmend wahr, aber trotzdem ist es natürlich so, dass man Dinge auch wieder in die Perspektive rücken muss. Und ich sage mir das jeden Tag, wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer auch sehr oft, dass wir immer noch hier in einer privilegierten Situation sind in Deutschland mit auch sehr, sehr viel, finde ich, staatlicher Unterstützung. Und dass man natürlich diese Sache jetzt auch durchhalten muss, bis man kann ja nur eine Perspektive eröffnen, wenn man auch wirklich eine gewisse Vorausschau hat, was sich denn entwickeln wird. Und ich glaube, das war halt in der letzten Zeit nicht so gegeben. Also ich bin ehrlich gesagt bislang auch ziemlich beeindruckt von den Deutschen. Die Umfragen zeigen ja auch immer wieder, dass trotz, ich glaube, dieser wachsenden Frustration die Deutschen dahinterstehen, sehr viel Unterstützung zeigen, auch sehr viel jetzt mitgemacht haben. Und ich bin eigentlich beeindruckt, wie sehr die Deutschen, die Corona-Leugner und die Proteste, die ja wirklich nur eine kleine Randgruppe sind, mal abgesehen. Und ich hoffe mir einfach, dass wir diesen Konsens auch erhalten und die Zustimmung. Und ich glaube, dass wir deswegen eine Perspektive anbieten müssen. Ich bin keine Virologin. Es gibt ja auch die Idee Zero Covid. Ich weiß dazu ehrlich gesagt nicht genug. Ich kann nur nach Irland gucken, wo ja quasi fast keine Infektionen waren. Es war das Vorzeigeland. Jetzt gibt es da einen Mega-Hotspot. Also für mich ist noch nicht ganz klar, selbst wenn man da hinkommt, wie man dann nachhaltig garantieren wollte, dass wir auf diesem Level dann bleiben. Die Einschränkungen, die damit dann verbunden werden, die Kontrolle, das sehe ich auch noch nicht, wie das sich hier in der Bundesrepublik in unserer Demokratie umsetzen lässt.
Aber es wäre tatsächlich eine Möglichkeit und die Wissenschaftlerinnen, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten am Montagabend beraten haben, haben ja gesagt, wir haben es danach in der Zeit bei Zeit Online gelesen, dass genau diese Strategie, No-Covid-Strategie, eine mögliche Strategie wäre. Und in Irland hat sie nicht funktioniert soweit, aber in Australien und in Neuseeland hat man es ganz gut hingekriegt, eben dieses Ziel auszugeben, wir wollen keinen einzigen infizierten Fall mehr haben. Und das Ziel ist sozusagen das gemeinsame Ziel, auf das wir uns gesellschaftlich einigen. Und das liegt als Empfehlung ja auch auf dem Tisch. Ich habe mich schon gewundert, warum davon jetzt zum Beispiel gestern Abend oder heute früh gar nichts mehr zu hören war.
Ich glaube, man muss vorsichtig sein, der Fall Australien ist ja auch begünstigt durch die besondere geografische Lage Australiens. Also da ist quasi Abschottung von außen möglich. Für uns, die wir hier mitten im Schengen-Raum sind, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Gleichwohl, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, wir sind hier in einer Phase des Trial and Error. Wir haben viel ausprobiert, wir haben die Corona-App ausprobiert, hat sich als eher Flop herausgestellt. Deswegen, wie gesagt, ich bin keine Expertin. Das ist mein großes Bedenken da, wie kann man die Nachhaltigkeit dieser Strategie garantieren. Ich glaube, dafür bräuchten wir überzeugende Lösungen, aber ja.
Ja, mal gucken, ob uns die sozusagen nahegelegt werden und ob diese Idee, zumindest zu sagen, wir gehen nicht mehr auf eine Inzidenzzahl von 50 pro 100.000 Einwohner, sondern eben tatsächlich auf diese Idee, gar keine Infektionen mehr zu haben und wie können wir das erreichen, ob wir darüber vielleicht gesellschaftlich in der nächsten Zeit diskutieren. Wir gucken mal gemeinsam nochmal nach Russland. Haben wir in dieser Woche natürlich auch schon ein paar Mal getan, denn wir verfolgen den Weg von Alexei Nawalny, der ja nach seiner Festnahme in Moskau dann direkt ein Video veröffentlicht hat, das jetzt im Netz viral geht. Das ist 21 Millionen Mal schon geklickt worden. Bevor wir drüber sprechen, lassen wir uns auf den Stand bringen. Was hat es mit diesem Video auf sich? Nawalny behauptet hier, der russische Präsident, der sei wirklich besessen von Reichtum. Unser Russland-Korrespondent Tilko Gries stellt uns das Video vor.
Mit einer Einblendung wird daran erinnert, dass Nawalny den russischen Präsidenten direkt für seine Vergiftung verantwortlich macht. Und dann kommt ins Bild Dresden, Radeberger Straße. Ich bin in Dresden und in diesem unscheinbaren Plattenbau wurden die ersten korrupten Schemata von denen entworfen, die später den größten Raub in der Geschichte Russlands organisieren würden. Sie klauen einfach den ganzen nationalen Reichtum. Ihr Anführer, der 33-jährige Wladimir Putin, der künftig reichste Mann der Welt, hat hier gewohnt.
Und dann ordnet unser Korrespondent Tilko Gries dieses Video so ein.
Dieses Video ist fast 2 Stunden lang und es beginnt in Dresden tatsächlich. Und deswegen wird jetzt auch klar, Nawalny hat seine Zeit seit August, als er dann aus der Intensivstation kam und auch wieder sich betätigen konnte, nicht nur zur Rehabilitation genutzt, sondern er hat auch seine Recherchearbeit weiter vorangetrieben. Er war in Dresden unter anderem, dort, wo Wladimir Putin ja seine KGB-Karriere nicht begonnen hatte, aber das war ein sehr, sehr wichtiger Karriereschritt für ihn damals als Offizier. In den 80er Jahren war er dort und Putin wird dargestellt als jemand, der schon damals daran interessiert war, sich zu bereichern. Diese Gelegenheit, sich zu bereichern oder die Gelegenheiten, die wurden deutlich größer noch natürlich, als er dann Präsident selber war des modernen Russlands. Das ist er ja nun inzwischen seit mehr als 20 Jahren. Und es kulminiert alles in einem Palast, einer Residenz am Schwarzen Meer in der Nähe der Schwarzmeerstadt Gelinjek. Das ist in Südrussland. Ganz zufällig war ich da tatsächlich auch mal. Das ist eine sehr, sehr hübsche Gegend in der Tat. Und diese Residenz, man mag es sich kaum vorstellen, also in Gelinjek weiß jeder, dass es diese Residenz gibt und dass Putin da gelegentlich wohl auch sein soll. Sie ist 39 Mal so groß wie das Fürstentum Monaco. Angefüllt mit Reichtümern und Luxus. Und jeder Russe weiß, dass, wenn das stimmt, dann hat Putin das nicht bezahlt mit seinem vergleichsweise schmalen Präsidentengehalt, sondern ja, mit Reichtümern, die eigentlich in die Staatskasse gehören.
Da geht es also womöglich um Veruntreuung, womöglich um Korruption. Frau Pulierin, halten Sie es für möglich, dass Putin sich da so einen Palast hat bauen lassen?
Ja, aber absolut, natürlich. Das ganze System, das Putin aufgebaut hat, lebt ja von der Korruption und davon, dass die Leute, also nicht nur er, sondern auch die Leute in seinem engsten Umfeld davon, von dieser Macht auch ganz stark profitieren. Also Korruption und die Tatsache, dass eben für Oligarchen da besondere Regeln gelten, ist jetzt nichts Neues und ist in diesem System systemimmanent.
Gut, aber wenn das jetzt rauskommt, was denken Sie, was muss er befürchten? Wie wird die russische Bevölkerung reagieren?
Also ich glaube, dass wir da nicht mit unseren Standards auf Russland gucken können. Also ich glaube, die Bevölkerung hat vor allen Dingen sehr klar verfolgt, was passiert ist, als Alexei Nawalny nach Russland eingereist ist und das Flugzeug eben umgeleitet wurde und dann gelandet ist. Ich glaube, natürlich sehen wir das als Zeichen von Schwäche, weil Putin immer sagt, ach, Nawalny, der ist eigentlich unwichtig, und dann lässt er da einen Staatsapparat sondergleichen auffahren, um ihn zu verhaften. Aber nach innen sendet das natürlich auch ein Zeichen, was mit denjenigen passiert, die eben Systemkritiker sind. Und also es ist quasi, in Russland schweben Oppositionelle jeden Tag in der Gefahr, nach Belieben weggesperrt und eben auch vergiftet zu werden. Und mit Nawalny hat Putin jetzt ein Exempel dargestellt. Und ich glaube, dass man eben diese Angst, die da auch geschürt wird, dass man die sehen muss. Und dass man eben auch sehen muss, dass Stabilität und Machterhalt für Putin das Wichtigste sind und er in der Vergangenheit ja alle Arten von Demonstrationen oder so auch runtergehalten hat, niedergeschlagen hat, unterdrückt hat, dass die Zivilgesellschaft in Russland es in den letzten Jahren so schwer gehabt hat, sich zu organisieren. Und das ist ja eigentlich der Treiber auch von den Protesten. Und dass tatsächlich auch die Zustimmungswerte für Putin noch immer sehr, sehr hoch sind.
Also die sind ja tatsächlich hoch, aber wenn man jetzt weiß, er hat sich diesen Palast gebaut, wenn es denn so ist, und da gibt es also eine Kirche, ein Amphitheater, ein Casino, ein unterirdisches Eishockeystadion, ein Teehaus und was weiß ich noch alles. Und aber gleichzeitig ist das Durchschnittseinkommen in Russland bei ungefähr einigen 100 Euro umgerechnet und die Renten zum Teil bei unter 200 Euro umgerechnet. Es könnte doch sein, dass da doch der ein oder andere wütend wird, oder wird das alles, denken Sie, ja, eben akzeptiert, wenn sich herausstellen sollte, dass das stimmt?
Also es gibt zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass die Medien in Russland natürlich völlig vom Kreml gesteuert sind und dass der Kreml in den letzten Jahren immer schon eine Strategie fährt von gar nicht so sehr, also jetzt haben sie ja gesagt, das ist alles falsch und gelogen, aber oft sagen sie auch einfach, ja, es könnte sein, es könnte aber auch komplett anders sein, und so eine Reihe von Wahrheiten, also von Scheinwahrheiten nebeneinander stellen, dass alles miteinander verschwimmt. Also die Medien sind wahnsinnig einflussreich und eben ganz klar in der Hand des Kremls. Dann aber, ich möchte jetzt nicht ganz so negativ sein, weil ich finde es immer wieder erstaunlich, wie stabil die Länder teilweise wirken. Auch Belarus ja vorher gewirkt hat, auch Russland jetzt wirkt, die Sowjetunion tatsächlich gewirkt hat bis kurz vor dem Kollaps, und dann die Menschen plötzlich doch auf die Straße gehen. Und ich finde, gerade im postsowjetischen Raum in den letzten Dekaden, die Bereitschaft der Menschen, für etwas einzutreten, die haben wir oft unterschätzt, und die ist immer wieder nach oben gekommen, ob es in der Ukraine war, ob es jetzt in Belarus war. Und natürlich, das System, quasi können wir sagen, von außen wirkt es bombenstark und stabil, weil das ja auch so gewollt ist. Wie es da drinnen wirklich aussieht, ich glaube, da sind Überraschungen natürlich möglich, hat die Geschichte ja gezeigt.
Ja, Überraschungen sind in der Tat möglich, haben wir erlebt in Belarus. Heute ist ein Tag, wo man diese Expertise natürlich braucht, denn um 18 Uhr unserer Zeit wird der neue Präsident Joe Biden in sein Amt eingeführt. Viele sind ja erleichtert. In Deutschland hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel gesagt, heute sei ein guter Tag für die Demokratie. Und auch in Brüssel sind die Spitzen der Europäischen Union erleichtert. Der EU-Ratspräsident Charles Michel hat Biden einen Neustart angeboten. Er hat gesagt, lassen Sie uns die transatlantischen Beziehungen verjüngen. Frau Pouliérin, was bedarf es denn dazu aus Ihrer Sicht?
Also erstmal bietet die jetzige Situation eine ganz große Chance, dieses sehr zerrüttete, unter Trump sehr zerrüttete Verhältnis wieder auf bessere Schienen zu setzen. Das ist nicht nur im Interesse der Amerikaner, das ist auch ganz stark in unserem Interesse. Und Charles Michel hat ja eine gemeinsame Agenda definiert, die meines Erachtens genau die richtige ist. Er hat gesagt, wir haben beide ein Interesse an funktionierenden internationalen Organisationen und an multilateraler Zusammenarbeit. Eben die internationalen Beziehungen sind kein Nullsummenspiel, wir arbeiten nicht gegeneinander, wir arbeiten miteinander. Also das ist ein Schwerpunkt, wo die USA jetzt zurück sind, was die Weltgesundheitsorganisation betrifft zum Beispiel, wo Trump ja unbedingt austreten wollte. Da gibt es jetzt wieder Potenzial. Man kann zusammen die Corona-Krise global bekämpfen. Da sind die USA unter Trump auch weitgehend ausgefallen. Vor allen Dingen beim Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel sind wir viel stärker, wenn wir an einem Strang ziehen. Und auch was die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Stabilität anbelangt. In der NATO kooperieren wir ja seit vielen Jahrzehnten zusammen. In all diesen Punkten haben wir gemeinsame Interessen und es kommt jetzt darauf an, dass wir eben diese Trump-Zeit überwinden und wieder konstruktiv nach vorne in die Zukunft schauen.
Ja, und das möchte Joe Biden unbedingt. Er hat ja jetzt schon gesagt, dass er unmittelbar nach seiner Amtseinführung dann 15 Erlasse unterzeichnen will. Unter anderem eben zum Beispiel einen Erlass, der den Prozess zum Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimaschutzabkommen startet. Also das kann man wirklich erwarten, dass das passiert. Und in Sachen Klimaschutz ist es wahrscheinlich auch so, dass es für alle von Nutzen sein wird. Aber insgesamt könnte es ja auch weiterhin ruckeln in den transatlantischen Beziehungen, oder?
Ja, es heißt jetzt nicht, dass sofort alles wieder gut ist. Es bleiben ganz viele kontroverse Themen, die jetzt auch nicht durch Trump nur kontrovers waren. Ich meine, er hat das mit einem besonderen Ton vorgetragen, aber die auch schon vorher unter Obama problematisch waren. Es fängt mit unseren Handelsbeziehungen an. Die USA beklagen immer wieder, dass wir Deutschen zu wenig ausgeben für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Es gibt jetzt schon auch nach Joe Biden vom Kongress erlassen Sanktionen, was die Nord Stream 2 Pipeline betrifft. Also es gibt auf jeden Fall Punkte, wo wir weiterhin Schwierigkeiten haben werden. Trotzdem gibt es eben jetzt auch wieder sehr viele Gemeinsamkeiten und man kann ganz anders auch über diese Schwierigkeiten reden, weniger konfrontativ. Man kann versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden. Aber natürlich wird nicht alles gut sein, schon allein deshalb, weil Joe Biden innenpolitisch eine so schwierige Situation in den USA vorfindet, dass erstmal ganz viel Energie und Kraft und auch ganz viel Fokus von ihm auf die Innenpolitik gehen wird. Weil er eben eine Wahnsinnsbaustelle erbt, ein Land, das durch Corona also gegangen ist, ohne und vor allen Dingen ohne wirkliche Maßnahmen. Er muss jetzt erstmal gucken, wie kann er überhaupt diese Maßnahmen irgendwie erlassen, die dann vielleicht Wirkung zeigen, wirtschaftlich geschwächt und vor allen Dingen eben, was die Politik und das den inneren Zusammenhalt anbelangt. Das ist ein Land, wo sich die Leute gegenseitig nicht vertrauen.
Sie werden wahrscheinlich sagen, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll, die gesamte AfD. Das ist wahrscheinlich eine gute Sache. Anfang nächster Woche soll diese Entscheidung fallen. Das haben wir aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erfahren, oder? Denken Sie, dass das die richtige Entscheidung ist?
Ja, in jedem Fall. Ich finde, der Einfluss des völkischen Lagers oder ja des sehr extremen Lagers ist extrem gewachsen und ich finde, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt, das jetzt zu machen.
Und das ist Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der also eben die AfD zum Verdachtsfall erklären will. Was dann Sache ist, ist ja, dass die gesamte Bundespartei eben mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden kann. Die Mitglieder können observiert werden, können abgehört werden, V-Leute können eingesetzt werden. Also was denken Sie, was das Ergebnis solcher Ermittlungen sein könnte?
Also die AfD sagt ja immer, oder die wehrt sich dagegen, weil sie sagt, da wird sie in das falsche Licht gerückt und sie bekämpfen das ja schon. Meuthen versucht ja schon gegenzusteuern und sie könnten so bürgerliche Wähler verlieren. Und ich glaube, dass das nicht gelten kann, weil nach wie vor ist dieser Flügel sehr einflussreich. Björn Höcke und selbst Andreas Kalbitz aus dem Exil quasi. Also ich glaube, dass diese abschreckende Wirkung wirklich nur noch einige wenige quasi betreffen kann, weil ich meine, so viel ist in der letzten Zeit passiert und die AfD hat ja Stimmen verloren, aber ich glaube, die jetzt noch dabei sind, die lassen sich auch davon nicht abschrecken, dass vom Verfassungsschutz die gesamte Partei beobachtet wird.
Aber in der Tat war es ja so, dass dieser Flügel im Frühjahr 2020 eben aufgelöst wurde.
Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass die quasi für die AfD sehr negativen Zahlen jetzt bis runter auf 9%, dass die was damit insbesondere zu tun haben, sondern ich glaube, dass die Partei jetzt auch in der Corona-Krise keine wirkliche Alternative angeboten hat und eben es nicht geschafft hat, was sie in der Flüchtlingskrise geschafft haben, diese Krise für sich zu instrumentalisieren und mit einfachen, schnellen Mitteln irgendwie die vermeintlich wirken zu punkten. Und ich finde, in Brandenburg ist es halt ganz deutlich. Da wird ja auch schon beobachtet. Und natürlich ist da auch die Zustimmung gesunken. Aber Auch im überschaubaren Maße, wenn Sie mich fragen.
Mhm. Also Sie haben es angedeutet und der Verfassungsschutz sieht das ähnlich, dass eben diese Auflösung des Flügels ja auch als Täuschungsmanöver angesehen wird, weil eben zum Beispiel Herr Kalbitz trotzdem noch tätig ist in der AfD und insgesamt meint der Verfassungsschutz, dass 7000 Mitglieder, AfD-Mitglieder diesem Flügel angehören. Insofern ja, ist er sehr präsent nach wie vor.
Ja, und ich finde, das kann man so, das muss man so zumindest genauer untersuchen. Und auch Meuthen in seinem Versuch, es ist ja auch nicht so, als ob die Partei ihn da umarmt und willkommen ist, sondern er hat ja auch sehr viel Gegenwind. Und ja, also ich finde vor allen Dingen auch, also das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung, aber dass das vielleicht eine abschreckende Wirkung auf diese Koalitionsflirterei mit der AfD entfaltet. Also das ist etwas, was ich persönlich als sehr positiv empfinden würde.
Dass das dann nicht mehr stattfindet.
Genau, dass das dann nicht mehr stattfindet.
Jana Pouliarin war mein Gast in dieser Mittagsstunde. Wir haben die Themen des Tages besprochen und Sie haben heute Nachmittag noch viel vor, haben Sie mir gerade erzählt, während die Musik lief. Sie werden sozusagen einen Bürgerdialog mitgestalten.
Genau, es gibt eine Initiative, die ist vom Bundestag ausgegangen unter Schirmherrschaft von Wolfgang Schäuble mit einer Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die repräsentativ ausgesucht wurde und jetzt so eine geschlossene Gruppe darstellt, über Außenpolitik zu diskutieren in den nächsten Monaten. Und ich darf heute eine der ersten Begegnungen da gestalten und ja, freue mich darauf sehr, weil ich viel mit Leuten spreche, die quasi mit mir arbeiten, aber viel zu wenig mit Bürgerinnen und Bürgern über Außenpolitik.
Über Außenpolitik und die deutsche Außenpolitik, da gibt es ja viel zu sagen. Also insofern wünschen wir Ihnen einen anregenden Dialog.
Vielen Dank.
Und danke, dass Sie Zeit hatten für uns in dieser Stunde.
Danke für die Einladung.